Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Debüt der Duisburgerin Jenny Bünnig mit Science Fiction aus Ägypten und zu Beginn mit Damiano Femferts Roman Rivenports Freund. Damiano Femfert wurde 1985 geboren, ist in Deutschland und in Italien aufgewachsen. Er hat bislang Theaterstücke und Drehbücher zu Filmen geschrieben und als Journalist gearbeitet. In seinem ersten Roman Rivenports Freund erzählt Femfert die Geschichte eines Unbekannten, der im Jahr 1952 nach einem Autounfall in einem argentinischen Krankenhaus strandet und dort vielfältige Spekulationen auslöst. Die bisherigen Reaktionen auf den Roman sind zwiespältig. Die einen feiern den Erstling als spektakulär. Andere attestieren dem Autor, er habe sich verhoben. Mehr weiß Shirin Sochi Travalla.
Dr. Rivenport ist ein komischer Kauz. 50 Jahre alt, keine 1,75 Meter groß, verbringt der Direktor des örtlichen Krankenhauses seine Zeit am liebsten allein inmitten seiner üppigen Schmetterlingssammlung. Dort möchte er keinesfalls gestört werden, wie er überhaupt auf Überraschungen jeglicher Art nicht den geringsten Wert legt. Er verbringt sein Leben im müden Städtchen S, gelegen in der argentinischen Provinz, nahe der chilenischen Grenze, in einer hier und da archaisch anmutenden Gesellschaft mit vielerlei religiösen Ritualen. Höchst selten passiert dort etwas Unvorhergesehenes, doch im Jahr 1952 geschieht in der Nähe ein dramatischer Unfall und ein Mann, der sich an nichts mehr erinnern kann, landet in Rivenports Krankenhaus. Auch der Patient ist ein komischer Kauz, großgewachsen mit semmelblonden Haaren und einem geradezu kindischen Naturell. Niemand weiß, wer dieser Mann ist und woher er stammt.
Der Fremde hatte azurblaue Augen. Alle Anwesenden blieben angesichts der Magie, die von ihnen ausging, wie versteinert. Schwarz, das war die herrschende Augenfarbe in S und Umgebung. Als Standard galt schwarze Haare, schwarze Augen. Ab und zu sah man ein helleres Braun, ganz selten vielleicht sogar grün. Aber blau und noch dazu in einem so magnetischen Ton, der einen förmlich ansog, wie das prächtige Flügelmuster eines Bläulings, das hatte man hier noch nie gesehen.
Der geheimnisvolle Fremde ist Ausgangspunkt und Erzählanlass für diesen Roman. Ein Kriminalfall, der sich nach und nach aufdröselt. Damiano Femfert erzählt in einem feinsinnigen und altmodisch anmutenden Gestus und aus der Perspektive von Dr. Rivenport. Bald entpuppt sich der Fremde als Kurt und als der deutschen Sprache zumindest einmal mächtig Gewesener. Jetzt muss er alles neu lernen, wie ein Kind, bis auf das Klavierspielen, das er bereits beherrscht wie ein junger Gott. Ansonsten ist dieser Kurt eine Art Kaspar Hauser, ein rätselhafter Findling, der nicht von dieser Welt zu sein scheint und erst wieder lernen muss, sich zurechtzufinden. Ein Spekulationsobjekt, ein Tier, das gezähmt werden muss. Der Roman schildert den Prozess dieser Zivilisierung ebenso eindrücklich wie unterhaltsam. Dabei ergeben sich vielfältige Bezüge zu berühmten und vermeintlichen Wilden und versuchen, sie passend zu machen. Mögen sie Freitag oder Eliza Doolittle heißen. In einer der bizarrsten Szenen des Buches eskortieren mehrere Männer Kurt in ein Bordell, wo er gegen Geld das bekommt, was er sich sonst bei den ihn umgebenden Krankenschwestern und Nonnen zu nehmen versucht. Doch auch das behutsame Erwachsenwerden Kurts, seine Eingliederung in das kleinstädtische Gesellschaftsleben lösen das Rätsel seiner Herkunft nicht. Rivenport nimmt Kurt nicht nur bei sich zu Hause auf, sondern beginnt auf eigene Faust zu recherchieren, denn all die ungelösten Fragen bringen ihn schier um den Verstand.
Jedes Mal, wenn er dachte, die richtige Spur zu verfolgen, kam ein neues Element zum Vorschein, das alles davor Angenommene widerrief und ihn zum Ausgangspunkt zurückbrachte. Wer war Kurt? Niemand konnte es sagen. Wer Kurt ist, das wussten sie. Aber wer er war? Ein Dieb? Ein Flüchtling? Ein Auswanderer? Ein Musiker? Ein Verbrecher? Oder eben doch ein Engel?
Am Ende lösen sich die Fragen auf, ohne das Geheimnis Kurz ganz zu entzaubern. Des Rätsels Lösung soll hier nicht verraten werden, auch wenn es sich dabei um eine nicht ganz unerwartete Wendung handelt. Damiano Fempferd versteht es jedenfalls ausgezeichnet, einen dramaturgischen Bogen über eine Geschichte zu spannen, die viel mehr erzählt als bloß einen Kriminalfall. Moralische Gewissheiten stellt er dabei wie nebenbei in Frage. Ein Motiv zieht sich durch den ganzen Roman, das der Verwandlung. Manchmal geschieht es allerdings zu aufdringlich, denn allein schon mit Rivenports Leidenschaft für Schmetterlinge und ihre Verpuppungskünste ist das Motiv deutlich gesetzt.
Vor ein paar Monaten hatte Kurt ihm eine kuriose Frage gestellt, der Rivenport damals keine besondere Bedeutung beigemessen hatte. Er hatte gefragt, ob der geschlüpfte Schmetterling derselbe sei wie die Raupe und die Raupe dieselbe wie die Puppe oder eben doch etwas anderes, ein völlig neues Lebewesen.
An anderer Stelle erscheint auch Kurt als gefangener Schmetterling, der wie eine Sensation von allen Seiten bestaunt wird. Seine vermeintliche Menschwerdung erzählt auch einiges über die fixen Zivilisierungsideen der Kolonialgeschichte. Das trägt der Roman aber nicht plakativ vor sich her, es sickert vielmehr in seinen Untergrund. Kurz, Rivenports Freund ist ein erstaunliches Debüt, das unwahrscheinlich gewitzt von Schuld und Verwandlung erzählt und en passant moralisch schwerwiegende Fragen stellt.
Shirin Sochitravalla über Damiano Fempferd, Rivenports Freund, Schöffling und Co., Frankfurt am Main, 296 Seiten, 17,99 Euro. Und wir haben noch ein Debüt, es klingt ähnlich wie bei Fempferd und heißt Meine fremde Freundin. Geschrieben hat es Jenny Bünnig aus Duisburg und der Roman klingt ein wenig wie die weibliche Version von Jack Kerouacs Klassiker On the Road oder Wolfgang Herrndorfs Chick. Das Buch gelesen hat Christoph Orem.
Anders als es der Titel vermuten lässt, erzählt Jenny Bünnigs Roman Meine fremde Freundin anfangs nicht von einer anderen Frau, sondern von einer Wanderung durchs Ruhrgebiet. Josephine trägt ziemlich viel Gepäck mit sich herum und das nicht nur metaphorisch. Ein vollgepackter Rucksack samt Zelt scheuert der Anfang 30-Jährigen Tag ein, Tag aus die Schultern wund. Ihre Turnschuhe sind schon nach ein paar Tagen durchgelaufen. Wenn Josephine einen Schlafplatz benötigt, klingelt sie so lange an Türen, bis ihr jemand ein Fleckchen Garten zur Verfügung stellt, um ihr Zelt aufzuschlagen. Unter ihren Gastgebern ist auch eine liebenswerte Rentnerin, die sie morgens nach ihren Motiven für den Trip fragt.
Ist das eine Art, Urlaub? Fragte mich Frau Koslowski. Nein, also eigentlich nein, ist es nicht. Aha, und laufen Sie nur hier in Essen rum, oder? Ich überlegte. Ich war schon in Duisburg, Mülheim, Essen, Recklinghausen, Hagen, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Krefeld. So hintereinander? Da sind Sie ja die ganze Zeit Umwege am Machen.
Jenny Bünnig erzählt diese Geschichte mit wenigen Kunstgriffen ebenso bewegend wie unterhaltsam. Die Ich-Erzählerin trägt die Handlung in zeitlich versetzten Episoden vor. Als grobe zeitliche Orientierung dient der Zustand ihrer Schuhe, die mit zunehmender Tour mehr und mehr auseinanderfallen. In die verschiedenen Episoden ihrer Tour durch das Ruhrgebiet sind Rückblenden eingeflochten, die Josephines tiefgehende Freundschaft mit Inken, vom ersten Sandkastenstreit bis zu den Eifersüchteleien im Erwachsenenalter, aus neutraler Perspektive schildert.
Im Gut oder Schlecht gehen zeigte sich einer der größten Unterschiede zwischen Inken und Josephine, obwohl sie damit dasselbe erreichen wollten. Denn während sich Inken angewöhnte, so zu tun, als wäre alles gut, damit sie nicht zu unbequem war, nicht zu kompliziert und zu nervig und damit man sie nicht verließ, weil sie zu unbequem, zu kompliziert und zu nervig war, perfektionierte ihre Freundin die Strategie des Schlechtgehens, weil sie gelernt hatte, dass ihre Mutter immer dann, wenn sie krank war oder traurig oder ängstlich, bei ihr blieb.
Die abwechselnden Erzählebenen und der stimmige Rhythmus zwischen diesen Passagen machen Meine fremde Freundin zu einem kurzweiligen Roman, der etliche traurige Schicksale referiert, ohne sich in den tragischen Geschichten zu suhlen. Die freundliche Rentnerin Frau Koslowski muss nach fast 60 Jahren wegen Geldnot aus dem Haus, das ihr Vater kaufte und sie fast ihr ganzes Leben über bewohnte. Oder die Geschichte des Paares, das sich durch den Krebstod ihres Kindes entfremdet hat und sich mit der Trauer nicht weiterhelfen kann. Diese Schlaglichter werden ergänzt durch die Familiengeschichte von Josephine und ihrer besten Freundin Inken. Dieser Erzählstrang ist auch feministisch zu lesen. Es werden offensiv viele Themen angesprochen, die im öffentlichen Diskurs häufig tabuisiert werden. Besonders prominent dabei die Herausforderung und Überforderung, Mutter zu sein. Warum sich Josephine schließlich überhaupt mit ihrem Rucksack auf den Weg macht, ist zunächst unklar. Explizit wird der Grund erst in der Mitte des Buches. Inken hat sich umgebracht und Josephine dadurch in eine Lebenskrise gestürzt.
Es ist meine Schuld. Vielleicht nicht nur, aber vor allem. Weil wir Seelenverwandte waren. Sind. Du und ich. Weil uns nichts hätte trennen sollen. Weil ich dir hätte helfen müssen. Weil ich nichts getan habe. Weil ich angeblich nichts wusste. Weil ich dich im Stich gelassen habe, als du mich am meisten gebraucht hast. Weil ich immer wusste, dass wir noch als alte Frauen beste Freundinnen sein würden. Weil du mir von allen Menschen der sicherste warst. Weil ich für dich nicht sicher gewesen bin. Ich halte es nicht aus. Keine Sekunde. Ohne dich halte ich es keine Sekunde länger aus.
Die Freundin war ihr anscheinend doch nicht nah, sondern eben eine fremde Freundin, deren Motive für den Freitod sie nicht ergründen kann. Josephines ziellose Wanderung durch den Ruhrpott ist gleichzeitig Flucht vor sich selbst und Suche nach den Motiven ihrer Freundin, der Freitod die dunkle Grundierung der Geschichte, die unheilvoll zwischen den Zeilen durchschimmert. Mit rund 250 Seiten ist Jenny Bündig ein kompakter Roman gelungen, der im guten Sinne sehr effizient viel Menschliches erzählt und besonders in den Dialogen brilliert. Das lässt darüber hinwegsehen, dass die Lebensgeschichten mancher Figuren stellenweise doch allzu katalogartig erzählt werden und manche Begegnung doch zu konstruiert wirkt. Ein Roman, der durch seinen lakonischen Ton und seine gelungene Charakterzeichnung überzeugt.
Sagt Christoph Urem über Jenny Bündig, meine fremde Freundin, Arche Verlag Zürich Hamburg, 267 Seiten, 20 Euro. Aus der deutschen Gegenwart und von Büchern, die klingen wie von Elena Ferrante, gehen wir nun in die ägyptische Zukunft mit einer Besonderheit, denn spekulative Literatur aus dem arabischen Raum ist bis heute rar. Glücklicherweise wurde jetzt der Roman Das Tor der ägyptischen Schriftstellerin Basma Abdelaziz übersetzt, der ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Darin erzählt die Menschenrechtsaktivistin, studierte Psychiaterin und Autorin diverser politischer Sachbücher von einem Tor, das zum Sinnbild wird eines undurchschaubaren bürokratischen Apparats mit totalitären Zügen und Parallelen zur aktuellen politischen Sachlage im Nahen Osten. Raphael Smarsoch hat das Buch gelesen.
Eine Dystopie irgendwo im Nahen Osten. Bereits dieses Szenario legt nahe, Basma Abdelaziz' Debütroman als einen Kommentar auf den arabischen Frühling zu lesen. Die Unruhen in der arabischen Welt, die Ende 2010 begannen und sich in Form von Revolten und Protesten gegen die dortigen autoritären Herrschaftssysteme richteten, sind weitestgehend gescheitert. Auch andere arabische Schriftstellerinnen und Schriftsteller reagierten auf diese traurigen Umstände mit dystopischen Narrativen, etwa Ibrahim Nasrallah oder der Ägypter Youssef Raqqa. In Aziz' Geschichte bekommt zu Beginn der aufstrebende Arzt Tariq eine Patientenakte überreicht, die ihn beunruhigt.
Er überlegte, eine Fotokopie anzufertigen und sie mit nach Hause zu nehmen, wo er Gelegenheit haben würde, sie aufmerksam und ungestört zu lesen, nahm aber aus Angst vor möglichen Konsequenzen sogleich von dem Gedanken Abstand.
Darin dokumentiert ist die Krankengeschichte des Patienten Yahya, der offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort war und während der sogenannten schändlichen Ereignisse, einer Art mysteriösem revolutionärem Volksaufstand, der nicht näher spezifiziert wird, von einem unbekannten Schützen angeschossen wurde. Seitdem steht er mit einer Pistolenkugel im Bauch in einer riesigen Menschenschlange vor einem mysteriösen Tor, um dort eine Genehmigung für die chirurgische Entfernung der Kugel zu erhalten.
Yahya schüttelte schweigend den Kopf. Seit dieses Tor aufgetaucht war und sich in alles einmischte, waren die Menschen verwirrt und wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Und sie wussten nicht, was das Tor eigentlich mit ihren Angelegenheiten zu tun hatte. Sie waren eines Morgens aufgewacht, und da hatte es sich vor ihnen manifestiert, ganz unvermittelt und ohne Vorwarnung.
Es ist die Absurdität totalitärer Systeme, die Aziz in einer nahezu nüchternen, deskriptiven Sprache beschreibt, die das Geschehen umso unerträglicher erscheinen lässt. Yahya muss ein zermürbendes Martyrium auf sich nehmen und sich einer menschenverachtenden Sisyphusarbeit aussetzen, ohne Garantie auf Erfolg. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und auch Tariq stößt an ethische Berufsgrenzen. Als Arzt ist er durchaus in der Lage, die Kugel zu entfernen. darf dies aber nicht ohne Genehmigung des Tors, weil er sonst seine Zulassung als Chirurg riskiert und damit seine gesamte Existenz.
Tarik erinnerte sich noch gut daran, wie er das Blut gestoppt und einige Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt hatte. Wie er gezwungen gewesen war, die Wunde zu schließen und die Kugel an ihrem Platz neben der Blase in Yahyas Körper zu belassen. Er hätte sich niemals vorstellen können, jemals so etwas zu tun, denn er war ein Chirurg, der sein Handwerk verstand und sich der Konsequenzen bewusst war.
Hervorzuheben sind die starken weiblichen Charaktere des Romans. Da wäre zum Beispiel Mabruk, die in furchtbaren Konditionen lebt, einer feuchten Wohnung, deren Decke einzustürzen drohte und von Pech verfolgt wird. Trotz der widrigen Umstände gelingt es ihr, Nebeneinkünfte zu erwirtschaften. Sie beginnt, Tee in der Warteschlange zu verkaufen und ihr Mobiltelefon gegen Geld zu verleihen. Das Unternehmerische selbst prosperiert auch in Krisenzeiten. Armani wiederum versucht ihrem Kollegen Yahya auf illegalem Wege Röntgenbilder zu beschaffen. Beide erhoffen sich, durch die Aufnahmen die Bearbeitung des Antrags zur Entfernung der Kugel zu beschleunigen. Armanis Mut ist bemerkenswert, umso grauenhafter ist ihre Bestrafung.
Nichts. Absolut nichts. Nein, man hatte ihr die Augen nicht verbunden, aber sie sah nichts. Alles war schwarz. Sie streckte die Hände ein Stück nach vorn, hörte kein Geräusch, fand nichts, was sie mit den Händen hätte berühren können. Keine Mauern, keine Pfeiler, kein Gitter, nichts. Nur ein Boden, auf dem sie stand oder saß oder schlief. Oder vielleicht war es sogar nicht einmal ein Boden.
Das namenslose Regime foltert und manipuliert. Es überwacht, praktiziert religiöse Gehirnwäsche mit einer reaktionären Auslegung des vollkommenen Buches und schränkt die Pressefreiheit ein. Nur noch eine Zeitung ist auf dem Markt zu erwerben, die Wahrheit, in der allerdings nur Falschinformationen zirkulieren. Diese Phänomene lassen sich auch heutzutage beobachten, nicht nur im Nahen Osten. Fake News, der NSA-Skandal, Islamismus. Aziz' Erzählung greift das aktuelle politische Weltgeschehen auf und verarbeitet es fiktional. Damit unterscheidet sich der Roman von anderen klassischen dystopischen Erzählungen, etwa George Orwells 1984 oder Aldous Huxleys Schöne neue Welt, die soziale Missstände zum Anlass nehmen, die fatalsten Folgen aus ihnen abzuleiten und literarisch weiterzudenken. Das vermeintlich Unfassbare, das Aziz in ihrem Roman schildert, hat aber tatsächlich stattgefunden. Dieses Detail macht die kurze Erzählung zu einer aussagekräftigen Kritik autoritärer Systeme und ihrer menschenverachtenden Mechanismen. Wer das Tor kontrolliert, bleibt stets diffus und wird nie aufgeklärt. Dennoch wird deutlich, dass es menschlichen Ursprungs ist. Es sind Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen. Ein Umstand, der sich vermutlich nie ändern wird. In dieser pessimistischen Einsicht liegt eine Warnung und gleichzeitig auch ein Appell. Möge sich dieser traurige Umstand bald ändern. Basma Abdel Aziz hat dafür mit ihrer spekulativen Geschichte ein Bewusstsein geschaffen.
Raphaels Majoch über Basma Abdel Aziz, Das Tor, aus dem Arabischen übersetzt von Larissa Bender, Heine Verlag München, 288 Seiten, 14,99 €. Und wir können vermelden, der in diesem Jahr erstmals vergebene große Preis des Deutschen Literaturfonds geht an die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Die 59-Jährige erhalte die mit 50.000 € dotierte Auszeichnung aufgrund der Vielfalt ihres Werkes, ihrer, Zitat, wachen Wahrnehmung und der funkensprühenden Vielschichtigkeit ihres Schreibens, Zitat Ende, teilt der Literaturfonds am heutigen Mittwoch in Darmstadt mit. Die Preisverleihung findet am 7. Oktober, dem Gründungstag des Literaturfonds, vor 40 Jahren in Berlin statt. Der mit 5.000 € verbundene Kranichsteiner Literaturförderpreis geht in diesem Jahr an Christian Schultheiß für seinen Debütroman Wense. Mehr Literatur gibt es ab 17.35 Uhr, wenn Kultur heute sprechen wird über das hochinteressante Buch Kitzel, Genealogie einer menschlichen Empfindung von und mit Christian Metz. Wenig später, ab 20.30 Uhr, findet dann wie jeden Mittwochabend unsere Deutschlandfunk-Lesezeit statt. Nadja Küchenmeister liest dann aus ihrem Gedichtband im Glasberg. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem die erschreckende Zahl 53. Wir wissen, 53% der auf Intensivstationen beatmeten deutschen Covid-19-Patienten sind gestorben. Was genau dahinter steckt, weiß gleich Ralf Krauter. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.